Also mir persönlich ist es total egal, wie Alice Weidel sich selber definiert. Mhm. Aber ich frage mich jedes Mal nicht nur bei diesem Satz, sondern auch bei jeder Rede im Bundestag frage ich mich, wie viel Selbstverleugnung man eigentlich an den Tag legen muss, um Vorsitzender dieser Fraktion zu sein.
Es weil ist einfach ein sehr großer Widerspruch, alles an dieser Partei.
Es ist einfach ein ganz offensichtlicher Widerspruch. Und was ich immer so besonders traurig finde, ist, alle Gesetze, die die AfD, also mit ihr als Vorsitzender, vorschlägt, würde das Lebensmodell von Alice Weidel komplett zerstören.
Guter Punkt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ich spreche heute mit Demon, der, ich würde mal sagen, der Messias der LGBT-Community ist. Er ist seit 2022, seit dem 5. Januar, ist er der Queer-Beauftragte der Bundesregierung. Leute, es wird politisch heute. Das Private ist politisch. Wir wissen es alle aus der feministischen Strömung. Ich freue mich sehr auf dich. Lieber Sven, schön, dass du da bist.
Ich freue mich total. Vielen lieben Dank, Ricarda, für die Einladung. Als Messias hat mich noch nie jemand vorgestellt, muss ich sagen.
Weißt du eigentlich, dass du so ein richtiger Feel-Good-Politiker bist?
Echt?
Ja, ich kam hier eben rein und du hast mich umarmt, du hast gefragt, willst du einen Kaffee? So richtig nett. Man fühlt sich hier unfassbar wohl.
Du wirst es nicht glauben, aber Politiker sind Menschen. Das so? Man glaubt es nicht, aber es ist so. Ja, wir trinken Kaffee und
Ich finde, du bist so zugänglich. Also ich kenn dich ja schon ein bisschen länger, umgekehrt nicht so ganz. Aber ich kenne dich ja schon, weil ich weiß noch, ich habe deine Rede auf der CSD-Eröffnungsfeier von der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln gesehen. Da haben dir so viele Leute zugejubelt. Das war wirklich so, da habe ich echt gedacht, das ist so der Popstar, der Harry Styles der Politik.
Das wäre schön.
Ja, aber ja. So ein bisschen.
Ich bin
ein
Big Fanboy von Harry Styles.
Ja? Ja. Oh, schön. Das macht dich natürlich noch sympathischer. Ja. Aber so ist es ein bisschen, weil du hast so einen Zugang, du hast so irgendwie, da hat man das Gefühl, man kann dir persönlich seinen Wunsch zuschieben und sagen, hör mal, kannst du das mal regeln für uns?
Davon machen auch sehr viele Menschen Gebrauch, vor allem in der Community.
Das glaube ich.
Ich kann nicht immer alles erfüllen. Das ist ein bisschen die sadde Seite, ne? Das Politiker.
Aber das meine ich mit Messias. Man hat irgendwie das Gefühl, der wird es schon lösen. So, das macht er schon. Aber schön, dass wir uns heute hier sehen. Ich fand das auch total toll, dass wir endlich nach 271 Folgen uns endlich hier treffen. Wobei, nee, du bist ja auch erst seit 2022 im Amt, wie ich gerade gesagt habe.
Weißt du, wo wir das verabredet haben, das ist auch schon ein bisschen her, nämlich bei der Flaggenhissung vom Kölner Rathaus.
Richtig,
weiß ich noch. Da wurde die Flagge gehisst. Ja. Ich habe die mit der Oberbürgermeisterin gehisst und es war ein ziemlich peinliches Schauspiel, weil die nicht hochging und dann abgerissen ist und dann mussten wir erstmal eine Viertelstunde warten, dann war sie auf Halbmast, dann musste jemand kommen von der Stadt und so. Und in dem Kontext, da hatten wir halt Zeit, als wir darauf gewartet haben, da haben wir das, glaube ich, verabredet.
Echt? Ja. Das ist ja krass. Das ist schon auch ein bisschen länger her tatsächlich. Ja. Und dann haben wir uns bei Riccardo Simonetti gesehen, da warst du auch Gast, da war ich Head-Autorin bei dem Format. Und da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, dass du sofort zugesagt hast. Also dir war das ja auch wichtig. Und darum, ich finde das total toll, dass du auch in Formaten wie Schwanz und Ehrlich, du bist hier bei Busenfreundin, Salon Simonetti, dass du in diesen Formaten stattfindest. Ist das etwas, was du... Weißt du, dass du in solchen Kontexten Möglichkeiten hast, Inhalte zu droppen, oder macht dir das einfach Spaß?
Also erstens macht mir das Spaß. Ich finde natürlich Busenfreundin und Schwanz und Ehrlich, aber auch Riccardo Simonetti und viele, viele andere einfach unglaublich inspirierend, also auch für meine eigene Arbeit. Und ich finde, dass ihr nochmal auch diese ganzen queeren politischen Inhalte nochmal ganz, ganz anders transportiert, als wenn ich jetzt im Bundestag am Redepult stehe und über Gesetze spreche. Und also erstens macht mir Spaß, aber es ist natürlich auch eine große Chance, auf dieser Plattform auch nochmal über Politik zu sprechen, in einer Art und Weise, die jetzt vielleicht nicht total trocken ist.
Finde ich nämlich auch. Und das hat ja zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Entscheidung getroffen wurde, Olaf Scholz war bei Matze Hilscher letztens sogar. Wie gesagt, das hat Angela Merkel nie gemacht. Die war nie in irgendwelchen Formaten. Ich finde das total smart.
Die war bei Rezo.
Bei Wieso?
Bei Rezo.
Bei was? Echt?
Ja. Ich glaube, die war mal bei Rezo im Interview, auch kurz vor einer Wahl. Und ja.
Ich glaube, ja, okay, da klingelt was. Okay, ja gut, okay. Aber zumindest irgendwie hat man das Gefühl, dass der Trend dahin geht, dass man in solchen Unterhaltungsformaten...
Die war auch bestimmt bei Wieso mal, ne?
Ich wollte gerade sagen, bei Rezo und Wieso, da findet man gleichermaßen statt. Aber das finde ich gut. Also das macht ja auch total Sinn, dass man in solchen Formaten stattfindet.
Aber ehrlicherweise ist es auch, bin ich auch dankbar, dass ich die Möglichkeit dazu habe, weil es gibt ja durchaus viele Formate bei Instagram oder in Podcasts, die ganz explizit sagen, wir wollen jetzt nichts mit Parteipolitik zu tun haben.
Ja.
Jetzt bin ich ja jetzt nicht als Parteipolitiker hier, sondern wirklich mit dem Regierungsamt und so. Und also ich kann auch dankbar sein, diese Möglichkeit zu haben, in euren Formaten zu sprechen.
Aber das ist auch, du bist auch ein gern gesehener Gast, weil du eben so nahbar bist. Und wenn man die ganze Zeit, also ich weiß ja auch von dir, haben auch meine Recherchen ergeben, du erzählst ja auch was von deinem Privatleben. Du bist mit einem Mann verheiratet.
Noch nicht. Aber sehr lange schon verlobt.
Ach so, ich dachte,
mal gucken, wann sich das in die nächste Etappe weiterentwickelt.
Und das sind ja auch Dinge, die man so von vielen PolitikerInnen nicht erfährt. Und ich finde das aber total wichtig und total schön, dass man merkt, okay, da ist jemand, der vertraut den BürgerInnen auch. Also, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man so Dinge verheimlicht, will ich gar nicht sagen, wenn man sehr viel privat hält, was ja fein ist ja auch völlig okay, dann hat man aber trotzdem das Gefühl, der ist mir nicht so nah, diese Person. Und Politik ist ja nahbar. Sollte nahbar sein.
Sollte sein, ja, genau.
Darum ist das umso schöner. Wir machen nochmal einen ganz kurzen Schwenk. Du hast auch Politik studiert. Du hast in Köln Politik studiert.
In Köln und in Frankreich, genau. Genau, mit Schwerpunkt Europa.
Okay.
Und genau, habe in Köln auch abgeschlossen und bin auch seit vielen Jahren eigentlich schon immer auch so ein wirklich eingefleischter Rheinländer und habe das Rheinland zwar verlassen, natürlich zwischendurch mal, aber ungern.
Aber hast du, wir hören gerade einen Polizeiwagen.
Ja, das klassische Köln-Geräusch.
Ja.
Ist ein bisschen, als wäre man in Manhattan, ne?
Es ist das kleine Manhattan. Komischerweise hält er hier an. Also zumindest ist die Sirene, das Martinshorn gerade ausgegangen. Du hast auch Politik studiert und warst aber auch immer, sehr aktiv politisch. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich sagen, der jetzt gerade so wählt, okay, was, oder so gerade so eine Orientierung findet, was will ich denn später mal machen? Würdest du sagen, immer, that is it.
Also für mein 13-jähriges Ich war auf keinen Fall Politik vorgesehen, sondern eher sowas so ganz Seriöses, so Bankkaufmann oder so. Ne? Der Junge soll in die Bank.
Ach so, aber das war vorgesehen für dich, das war nicht das,
was
du wolltest.
Das war für mich von der Familie vorgesehen.
Ach so, okay, gut.
So, und ich habe sogar tatsächlich mal ein Praktikum in der Bank gemacht, aber das war auch irgendwie nett, aber jetzt nicht so meins. Und als ich dann wirklich so angefangen habe, also erstmal politisch mich zu engagieren, das kam ja weit vor dem Studium, und dann auch so in bestimmte Konflikte reingegangen bin und so, dann war eigentlich immer eher so von meiner Familie, ach, tu dir das nicht an und Politik ist so ein hartes Geschäft und da kommst du unter die Räder und verlierst dich und so.
Du bist Taxifahrer, wurde mir gesagt. Taxifahrerin. Damals wurde noch nicht gegendert. Taxifahrer.
Zum Beispiel.
Das wurde mir gesagt, ja.
Übrigens ein sehr ehrenwerter Beruf,
möchte ich mal sagen. Ey, das ist mega krass, was die, und als es noch keine Navis gab. Wie gut waren
Wahnsinn,
die bitte?
Oder?
Wie haben die das denn alles auswendig
Wahnsinn.
Gelernt? Das frage ich mich bis heute.
Ja, ich glaube, die mussten immer Tests machen und die kleinste Gasse irgendwie kennen. Das müssen sie ja heute nicht mehr, dank Navi. Aber ich finde das ein ehrenwerter Beruf.
Ja, total.
Ja.
Ich bin auch sehr dankbar, wenn es Taxen gibt.
Ich auch.
Wenn ich gerade irgendwo weg will. Also an dieser Stelle Shoutout an alle TaxifahrerInnen auf dieser Welt. Ihr seid super, wie ihr seid. Gut, er hätte mich trotzdem jetzt nicht unbedingt so sehr gereizt, so dieses Taxifahrer-Dasein, aber dich wahrscheinlich die Banklehre nicht. Und wie kam es dann, dass du zu den Grünen gekommen bist? Wie war das?
Ich habe mich engagiert vor allem in den ganzen Umweltfragen, aber auch Friedenspolitik war mir immer sehr, sehr wichtig und soziale Gerechtigkeit und habe dann irgendwie angefangen bei der Grünen Jugend, aber auch Kommunalpolitik in Troisdorf, was direkt neben Köln liegt. Und dann folgte eins dem anderen. Also ich habe dann Politik studiert, aber man rutscht rein, genau. Es war jetzt nicht so, hatte nie das Ziel, Politiker zu werden.
Okay.
Und ich wollte mich engagieren und mitmischen und so, aber wollte eigentlich was anderes machen nach dem Studium. Also eher was in Richtung so Medien, also über Politik schreiben, berichten.
Ah.
Und das hat sich aber dann anders entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel man auch tatsächlich bewegen kann, wenn man so sich eingearbeitet hat und so. Und so kam das dann, eins nach dem anderen.
Auf der anderen Seite auch viel nicht bewegen kann, wenn man sich so bürokratische Prozesse anguckt und so, ne?
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das merkt man natürlich immer erst, also je höher man steigt, desto mehr Möglichkeiten hast du, aber du merkst auch, wie langen Atem du brauchst.
Ja,
also wie viel Gegenwind es gibt, wie viel Steine in den Weg geschmissen werden, wie viel auch es einfach Regeln, Gesetze, was auch immer gibt, die du nicht einfach sofort mal schnell ändern kannst. Mhm. Und das ist einerseits frustrierend, aber andererseits lernst du halt auch, am Ball zu bleiben und so und einen langen Atem zu haben.
Ja, und dich nicht unterkriegen zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich ein Resilienz.
Ja, Resilienz und Widerstandsfähigkeit, aber auch Durchsetzungsfähigkeit. Und das ist halt nicht, wer hält die lauteste Rede auf einer Demo, sondern wer kann sich auch dann in so einem Geflecht von unterschiedlichen Interessen irgendwie dann so bewegen, dass man dann doch trotzdem seine Sachen durchsetzt.
Ja, das ist auch, das stelle ich mir auch sehr, sehr anstrengend vor. Gerade wenn man mit JournalistInnen spricht, die einen dann schon auch in eine Ecke drängen wollen irgendwie, ne? Was haben sie nicht erreicht? Genau. Wo hakt es noch und so? Ich habe viele Interviews mit dir gelesen und dachte so, boah, da hast du ja selber gut eloquent gerade, ich würde nicht sagen, die Kurve gekriegt, aber das ist schon gemein teilweise, wie JournalistInnen fragen. Stellen.
Ja, also man kann nicht über einen Kamm scheren, sollte man sowieso nie. Es gibt ja viele JournalistInnen, die sind wirklich daran interessiert, rauszuarbeiten, ne, was hat der Mensch für politische Ziele, wo steht das gerade und so. Aber natürlich gibt es auch viele, die wollen die schnelle Headline und wollen so die catchy Überschrift, ne, irgendwie räumt ein, da hat die Regierung einen Fehler gemacht.
Ja, so tickt der Politiker privat.
Und Lehmann Doppelpunkt, Grindr ist Arbeit.
Ja, habe ich auch gelesen.
Das stimmt übrigens. Ja. So schnelle Headlines sind auch immer gern gesehen und das macht es halt dann schwierig, mit Inhalten durchzudringen.
Ja.
Aber das muss man halt wissen vorher.
So. Die Headline habe ich gelesen und fand das geil, weil ich gedacht habe, du hast es ja ganz offen thematisiert und auch, dass du eine offene Beziehung hast, hast du offen thematisiert. Das heißt, deine Strategie ist vermutlich Flucht nach vorne.
Vor Wind allem auch nichts nehmen. Verstecken, was man nicht verstecken muss.
Ja.
So, und das kam unter anderem daher, dass es gab ein Urteil gegen eine transgeschlechtliche Kommandeurin, Anastasia Bifang, viele
richtig
kennen
krass,
sie.
Richtig krass, habe ich auch mitbekommen.
Richtig krass, und die wurde sozusagen abgemahnt, weil sie ein Tinder-Profil hat. So, und dann bin ich halt rausgegangen, habe gesagt, übrigens, ich bin Staatssekretär in der Bundesregierung, ich habe eine offene Beziehung, ich habe ein Grindr-Profil, so what?
Ja.
So, und das fanden halt viele, und das war wirklich sehr interessant, weil zum Beispiel meine nette Kollegin Julia Klöckner von der CDU sich dann bemüßigt fühlte, zu sagen, too much information, ja, irgendwie, das wollen wir nicht wissen, aber gleichermaßen in allen möglichen Blättern sich darüber auslässt, wie sie Weihnachten feiert mit ihrem Mann und Kindern und wer alles zu Weihnachten zu Besuch kommt. Und ich dachte so, okay, du redest darüber offen, ich rede über mein anderes Lebensmodell offen. Where's the difference?
Ja, das ist irgendwie nicht so angreifbar. Das ist irgendwie so, das ist so Mainstream. Damit kann man umgehen, dann sind Leute nicht so, so erschüttert in ihrem Weltbild.
Ja,
weil
und so herausgefordert, sich vorzustellen, es gibt auch andere Lebensmodelle als das Heteronormative. Wir feiern Weihnachten zu zehnt, was übrigens sehr schön ist. Ja, aber es gibt halt einfach auch, es gibt Wahlverwandtschaften und es gibt offene Beziehungen und es gibt Polyamorie und das gehört alles zu dieser Gesellschaft dazu. Das ist alles
voll,
Realität.
Total. Also insofern ich fand diese Headline total interessant und total toll. Und du bekleidest jetzt das Amt des ersten Queer-Beauftragten der Bundesregierung, dein Job hat eigentlich einen anderen Namen, der heißt Deutschlands erster Beauftragter für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt der Bundesregierung.
Stimmt.
Und Queer-Beauftragter der Bundesregierung ist die Shortform davon.
Genau.
Wie fühlt sich das an? Das ist doch krass. Du bist quasi der Kopf einer ganzen Bewegung.
So sehe ich mich nicht tatsächlich.
Die Bewegung, der Messias.
Also die Bewegung ist ja sowieso schon Jahrzehnte alt und noch länger und viele, viele, viele tolle Menschen, die irre viel bewegt haben. Aber tatsächlich zum ersten Mal hat eine Bundesregierung gesagt, wir lassen uns jetzt nicht die ganze Zeit von Demonstrationen und Gerichtsurteilen zwingen, was für queere Menschen zu tun, sondern wir gehen voran und wollen selber Gesetze machen, Maßnahmen und wir benennen auch eine Person im Range eines Staatssekretärs zum Beauftragten für diese Themen. Das ist schon total neu.
Das ist wie so ein Schulsprecher eigentlich. Oder Schwulsprecher in dem Moment.
Queersprecher.
Queersprecher.
Ich spreche für alle. Nein, ich spreche auch noch nicht mal für alle, sondern ich nehme die Themen aus der Bewegung tatsächlich auf, versuche die in der Regierung mit den MinisterInnen auch zu platzieren und bin eher so ein queerer Watchdog. So, also ich watche, dass auch in der Regierung Sachen gemacht werden, die Akzeptanz von queeren Menschen verbessern.
Ja.
Rechtlich, aber auch gesellschaftlich.
Ein großer Punkt, an dem du gearbeitet hast, ist das Selbstbestimmungsgesetz. Ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema. Das soll 2024 in Kraft treten. das dauert noch eine Zeit, ne?
Ist leider,
es,
ja.
Ist es, ich wollte gerade sagen, ist es wahrscheinlich nicht in deinem Sinne. Und das macht die Änderung im Personenstandsregister oder vereinfacht es. Heißt, ich habe in den letzten Jahren mit so vielen Menschen hier in diesem Podcast gesprochen, die gesagt haben, das war die schlimmste Zeit deren Leben, als diese Gutachten erstellt wurden. Mhm. Als die Person gesagt hat, ich möchte meinen Personenstand ändern und musste sich Fragen unterziehen von Leuten, deren Job es war, zu fragen, wie oft masturbieren sie pro Tag.
Welche Art der Unterwäsche tragen sie?
Wahnsinn! Oder
tragen sie Frauenunterwäsche, um sich zu stimulieren? Und so weiter.
Guck, da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
Und das ist staatlich angeordnet.
Und das musst du dir mal vorstellen. Das musst du dir einfach vorstellen. Es gibt Leute, die haben auf ihrer Agenda stehen, okay, dann muss ich diese Fragen wie immer, wie jeden Montag durchballern. Wie krass ist das eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, dass das in einer politischen Institution einfach festgeschrieben ist?
Ja, das ist Gesetzeslage im Moment nach transsexuellen Gesetz, dass einfach Menschen, die nur ihren korrekten Personenstandseintrag wollen, vom Staat gezwungen werden, sich psychiatrischen Gutachten unterziehen. Also sprich, sie werden schon mal behandelt, als wären sie krank, was sie nicht sind.
Ja.
Und dann wirklich intim entwürdigend. Die müssen übrigens diese Gutachten auch selber zahlen.
Das, wie viel kosten die?
Das schon, kann schon in die mehreren tausend Euro gehen.
Okay.
Und das allein ist alles schon so krass, dass es auch nach 40 Jahren immer noch gilt. Und das will das Selbstbestimmungsgesetz ändern. Künftig soll ein einfacher Gang zum Standesamt mit Selbsterklärung reichen, um den korrekten Personenstandseintrag zu bekommen. Ja.
Gibt natürlich viel Kritik von allen Seiten. Ne? Was habe ich gelesen? Angst, dass transidente Frauen Schutzräume aufsuchen, die nicht für sie bestimmt sind. Dieser ganze Quatsch. Was macht das mit dir, wenn du so für eine Thematik kämpfst, wenn du dadurch versuchst, dass Menschen das Leben führen dürfen, was sie leben wollen, und dann so eine Kritik auf dich einprasselt oder auf die Thematik. Also ist ja nicht auf dich persönlich, sondern dass solche Kritik aufkommt.
Also erstmal war ich ziemlich überrascht, weil das ja ein Gesetz ist, was wirklich nur eine ganz, ganz, ganz kleine Minderheit in der Gesellschaft betrifft und deren Leben besser macht, aber die übergroße Mehrheit der Gesellschaft wirklich gar nicht betrifft. So, also ja, das hat mich schon sehr überrascht, diese harten Kampagnen. Aber da steckt natürlich eine politische Strategie, also gerade queere Menschen und insbesondere Transmenschen auch als gefährlich, als Sündenböcke hinzustellen. Das kennt man von vor Jahrzehnten, da wurde das auch über schwule Männer oft gesagt. Ja, die sind irgendwie Kinderschänder und so. Also diese ganze Stigmatisierung und diese ganze Queerfeindlichkeit ist da jetzt wieder zum Tragen gekommen und sichtbar geworden bei diesem Selbstbestimmungsgesetz. Das zeigt für mich, also mich fordert das sehr heraus, am Ball zu bleiben und sich da nicht verbiegen zu lassen und zu sagen, wir setzen dieses Gesetz gerade deswegen durch, weil es auch ein Akt von Solidarität mit trans-, intergeschlechtlichen, nicht-binären Menschen ist, deren Menschenrechte aktuell verletzt werden. Und diesen Gegenwind muss man natürlich aushalten, damit umgehen und aufklären, aber vor allem politisch dabei bleiben, das zu tun und sich dann nicht irgendwie umpusten zu lassen.
Mhm. Merkst du den Gegenwind sehr stark?
Ja.
Ja?
Ja, also ich habe ich blocke wie der Weltmeister bei X, früher Twitter. Mhm. Also da gibt es unfassbar viele Bedrohungen und auch krasse Unterstellungen meiner Person gegenüber. Oh. So, ich habe auch schon Bedrohungen bekommen, schriftlich, per Post, telefonisch und so weiter. Und ich weiß, da geht es ja nicht um mich, aber es geht natürlich um die Position, die ich vertrete. Und umso schlimmer ist natürlich, dass Transmenschen sowas ja im Alltag aushalten müssen. Mhm. Ja, ich kann immer sagen, okay, ich bin privilegierter weißer Cis-Mann. Aber ich mache das natürlich auch aus Solidarität mit Gruppen in der Community, die auch eine Stimme in dieser Regierung brauchen. Mhm. Und deswegen blocke ich das weg, was es an Hass und Hate gibt und versuche halt weiter zu kämpfen für dieses Gesetz.
Würdest du sagen, das ist jetzt eine ganz steile These, die ich aufstelle, oder eine steile Frage, dass es einfacher in Deutschland ist, schwul oder lesbisch zu sein als transident, non-binär oder intersexuell?
Ja, das ist einfacher und das ist natürlich sehr traurig, weil vor einigen Jahrzehnten war das auch nicht so. Ne? Da wurden schwule Männer noch von der Polizei aufgespürt und verhaftet. Da wurden lesbischen Frauen das Sorgerecht entzogen, wenn sichtbar wurde, dass sie eine Frau lieben. Mhm. Das haben wir zum Glück hinter uns gelassen. Und Transmenschen, gerade wenn sie offen und sichtbar leben, was ja zum Glück immer mehr tun, sind in fast jedem Moment im Alltag, am Arbeitsplatz, Sportverein, auf der Straße, sind schlimmen Blicken, Beleidigungen bis hin zu körperlicher Gewalt ausgesetzt. Und das muss die gesamte Gesellschaft alarmieren. Das kann nicht nur eine Rolle der Trans-Leute sein, dagegen anzukämpfen. Das muss uns alle beschäftigen, weil es um Demokratie geht. Ja? Die gehören zu dieser Gesellschaft dazu und haben es verdient, sicher und ohne Diskriminierung zu leben. Und dass das nicht möglich ist, ist ziemlich traurig.
Finde ich auch. Wurdest du eigentlich mal diskriminiert auf offener Straße? Also jetzt du persönlich, nicht in deiner, oder auch in der Rolle, die du jetzt bekleidest?
Ja, durchaus. Also was ich zum Beispiel kenne, ist natürlich so Beschimpfungen aus dem Auto raus. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Partner Hand in Hand gehe oder ihn umarme, also irgendwelche Beschimpfungen, so, dann fährt die Person weiter. Und natürlich auch im Netz nicht zu knapp. Mhm. Ja, da wird dann immer sehr, sehr schnell Homosexualität in Verbindung mit Pädosexualität gebracht, also die alte Masche der Diskriminierung. Ja. So, ich muss aber sagen, dass zum Beispiel im Bundestag habe ich jetzt bis auf die AfD eigentlich keine Diskriminierung erlebt, sondern wirklich ein gutes Klima der Akzeptanz und des Miteinanders. Aber mit dem Einzug der AfD hat sich auch das geändert.
Das ist ein gutes Stichwort, AfD. Wie hast du die Aussage von Alice Weidel damals im ARD-Sommerinterview eigentlich wahrgenommen? Ich bin nicht queer, ich bin nur seit 20 Jahren mit einer Frau verheiratet. Ich fange nochmal an. Ich bin nicht queer, ich bin nur mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne. So. Ich habe mir das extra nicht aufgeschrieben, weil ich das nicht nochmal reproduzieren wollte, diesen Satz. Habe ihn aber nochmal versucht, aus meinem Gedächtnis zu ziehen. Was hat das mit dir gemacht, als du es gehört hast?
Also mir persönlich ist es total egal, wie Alice Weidel sich selber definiert. Mhm. Aber ich frage mich jedes Mal, nicht nur bei diesem Satz, sondern auch bei jeder Rede im Bundestag, frage ich mich, wie viel Selbstverleugnung man eigentlich an den Tag legen muss, um Vorsitzender dieser Fraktion zu sein.
Es ist einfach ein sehr großer Widerspruch, alles an dieser Partei.
Es ist einfach ein ganz offensichtlicher Widerspruch. Und was ich immer so besonders traurig finde, ist, alle Gesetze, die die AfD, also mit ihr als Vorsitzender, vorschlägt, würde das Lebensmodell von Alice Weidel komplett zerstören.
Guter Punkt.
Ja, also die wollen ja die Ehe für alle wieder abschaffen. Das heißt, die müsste sich irgendwie scheiden lassen. Ja,
das traditionelle Familienbild wollen sie nicht haben. Das heißt, wollen sie haben. Das heißt, Mutter, Vater, Kind. Was würde denn Alice Weidel machen?
Ich weiß nicht, was sie machen würde, ob ihr das egal ist. So, es gibt ja übrigens Leute, die die These haben, dass sie eigentlich so ein Satire-U-Boot bei der AfD ist. Die These ist nicht von mir. Ich glaube das auch ehrlich gesagt nicht.
Das ist aber eigentlich ganz lustig. Wenn das der Fall wäre, dann hätte das wirklich einen Fernsehpreis von dir.
Ja, aber ich muss direkt sagen, so viel Credits gebe ich ihr nicht, weil dafür habe ich viel zu viele Reden erlebt, wo sie hasserfüllt über geflüchtete und zugewanderte Menschen irgendwie von sich gibt. Also ich glaube schon, dass sie da auch gerne ist, wo sie ist. Aber gerade was ihr persönliches Lebensmodell angeht, also ich würde mich schämen. Und das ist auch kein Zufall, dass sie bei allen Debatten, wo es um Gesellschafts-Queer-Politik geht, auch eigentlich nie im Bundestag ist. So,
ja. Ich habe mir gestern nochmal das Grundsatzprogramm der AfD durchgelesen und habe Sachen gefunden, unter anderem: Kinder dürfen nicht zum Spielball der sexuellen Neigungen einer lauten Minderheit werden. Da kannst du dir eigentlich nur einen Kopf fassen. Aber auf der anderen Seite macht es mir auch extreme Angst, dass die so an Aufwind erlangen gerade. Würdest du sagen, dadurch, dass die AfD ja an Stärke dazu gewonnen hat, dass wir Angst haben müssen, dass queere Menschen um ihre Rechte Angst haben müssen?
Also ich glaube, dass diese Positionen, die feindlich sind gegenüber Lesben, Schwulen, Transmenschen und so weiter, schon wahrscheinlich in der Gesellschaft immer da waren. Genauso wie es immer Rassismus gab, Antisemitismus, Schwarzenfeindlichkeit und so weiter. Und dass sich jetzt halt Bahn bricht und sich organisiert in einer Partei. Wir wissen aus allen möglichen Studien, Umfragen, dass die übergroße Mehrheit in Deutschland ganz klar für gleiche Rechte von LSBTIQ, gegen Diskriminierung sind und so weiter. Aber natürlich, je lauter die sind, je organisierter und je auch präsenter, die haben ja auch zum Beispiel ihre Vorfeldorganisation, haben ja auch CSDs angegriffen, eingeschüchtert, Regenbogenflaggen verbrannt und so. Und das muss einem Angst machen, weil natürlich ganz, ganz viele queere Menschen sich fragen, kann ich in diesem Land noch leben, wenn die zum Beispiel mal Regierungsmacht erlangen sollten? Und deswegen muss, finde ich, die ganz klare Antwort aller demokratischen Parteien sein, diese Partei darf niemals Regierungsverantwortung bekommen. Nicht in einem Land, nicht im Bund und auch nicht in Städten und Gemeinden.
Und das ist ja auch, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber du kämpfst ja im Grunde für das Gegenteil, was da in diesem Grundsatzprogramm gerade formuliert wird. Ist das nicht auch einfach, also ärgert dich das nicht auch persönlich, dass ihr da an zwei verschiedenen Fronten steht? Also das macht doch, es ist doch eigentlich super ärgerlich, dass es diese Partei gibt, die da komplett mit ihrem Programm da irgendwie Stimmen haben will.
Ja, weißt du, was mich besonders ärgert? Als ich angefangen habe, Politik zu machen, da gab es zum Beispiel die Ehe für alle noch nicht. Ja. Da gab es auch keine eingetragene Lebenspartnerschaft und so. Und ich dachte immer, man muss einfach immer weiter kämpfen und dann fallen nach und nach diskriminierende Gesetze und irgendwann sind alle gleichberechtigt. Und jetzt stellen wir fest, wir sind als queere Menschen so gleichberechtigt wie nie. Wir sind auch so sichtbar wie nie in Politik, in Medien, in Sport, in Wirtschaft. Und jetzt gibt es eine richtige Gegenbewegung. So, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich diese rechten Bewegungen immer Gruppen aussuchen, die sie attackieren, um so eine autoritäre Politik durchzusetzen. Und ich finde es aber eher herausfordernd. Also ich sag mal, solange ich weiß, die Mehrheit der Gesellschaft und die Mehrheit der demokratischen Parteien ist gegen Diskriminierung, finde ich, kann man aushalten, dass da ein paar IdiotInnen sind, die das halt alles angreifen wollen. Die dürfen halt nur nicht die Mehrheit bekommen.
Ja, ganz das einfach. Ist korrekt. Ja, also das stelle ich mir auf jeden Fall sehr herausfordernd vor. Apropos herausfordernd. Eine offene Beziehung.
Kann herausfordernd sein,
um jetzt von diesem Thema wieder ins Private zu rutschen. Ich finde das total toll, dass du...
Du bist die Meisterin der charmanten Übergänge.
Wirklich? Ich finde, das ist immer ganz... Ach, das war ironisch gemeint. Okay, alles klar. Gut, haben wir das auch abgehakt. Ich finde das toll, dass du für die offene Beziehung auch einstehst, weil das habe ich so in der Form, kriegt man das ganz selten mit. Und ich habe im Zuge dieses Podcasts relativ viele Leute getroffen, die darüber geredet haben und sonst eigentlich kaum irgendwie in der Öffentlichkeit. Wie ist das so? Also wann habt ihr die Beziehung geöffnet? Wann kamt ihr an den Punkt, dass ihr gesagt habt, wir probieren das mal aus, oder war das immer schon so? Also war Monogamie dein Ding?
Also ich bin jetzt mit meinem Mann, ich sage Mann, obwohl wir nicht einen Trauschein haben, aber weil wir einfach schon seit ungefähr 20 Jahren auch zusammen sind, brutto übrigens.
Ach so, immer mit mir on, off?
Ja, also am Anfang gab es on und off, aber jetzt schon seit, glaube ich, fast 15 Jahren on so und auch sehr stabil und so. Genau, und irgendwann, also das war halt eigentlich immer irgendwie klar, die Frage war halt nur, irgendwann gestehen wir uns das auch selber ein und auch gegenseitig zu. Mhm. Und da haben wir irgendwann ganz, ganz klar gesagt, das ist irgendwie unser Lebensmodell, das ändert nichts an unserer Liebe. Oh. Und wir haben auch einfach Bedürfnisse, ja, auch außerhalb der Beziehung. Und was ich übrigens auch sehr wichtig finde, ist, dass nicht ein Mensch alles erfüllen muss für einen.
Ja, ja,
also ne, bester Freund und Partner im Bett und irgendwie Trostpflaster, wenn es Krisen gibt.
Ja.
Und zu Familienfeiern und in Urlaube und kulturell und so. Und man kann ja auch einfach einen Bekannten- und Freundeskreis haben, wo man verschiedene Bedürfnisse auch erfüllt bekommt. Und das ist auch, glaube ich, eine Überforderung, wenn das wirklich ein Mensch alles leisten muss. Und
das kannst du gar nicht wahrscheinlich.
Sexualität auch dazu.
Toll.
Ja, so. Und deswegen ist das für uns auch gar kein Issue. Das ist halt einfach so.
Und aber da gehört ja auch schon sehr viel, ich will das gar nicht Selbstdisziplin nennen, aber dieses Thema Selbstsicherheit gehört da auch zu, ne?
Genau, ich glaube, man muss sich sicher sein der anderen Person.
Ja.
Das ist übrigens ja so etwas, was man auch immer wieder erarbeiten muss. Man kann sich ja nie sicher sein bis ans Lebensende eines Menschen. Selbst nicht, wenn man vom Standesamt sagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Also das ist einfach, glaube ich, tägliche Arbeit. Und dann gehört da Vertrauen und Ehrlichkeit dazu. Mhm. Und das hat uns, glaube ich, sehr, sehr stark nochmal zusammengeschweißt, dass wir einfach offen und ehrlich auch mit diesen Themen wie Sexualität auch umgehen können. Und
Ich frage das nicht ohne Grund, denn die Frage, die ich mir gestern noch gestellt habe, war, musst du als Queer-Beauftragter mehr Privates preisgeben, um relatable zu sein, als jemand, der, was weiß ich, Gesundheitsminister, Verkehrsministerin, whatever ist, weil du für Dinge stehst, die menschlicher sind?
Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht stimmt das, also vielleicht hast du recht, weil natürlich auch, ich sag mal, die ganze queere Emanzipation ist ja auch eine Emanzipation von tradierten, heteronormativen Rollen und Familienmodellen. Und gerade queere Menschen haben sich ja auch übrigens oft, weil sie es mussten, sozusagen, haben sich aus heteronormativen Familien gelöst und haben eigene, eher so freundschaftliche Wahlverwandtschaftsnetzwerke aufgebaut. Und deswegen sind diese Themen, die ja eigentlich privat sind, auch sehr politisch.
Voll.
Und möglicherweise ist es dann deswegen so, dass auch Queer-Beauftragte etwas mehr über private Sachen sprechen als jetzt ein Verkehrsminister.
Ja, krass.
Andererseits,
ne? Wie viel Verkehr haben Sie?
Ja, genau. Und mit welchem Verkehrsmittel? So, andererseits zum Beispiel nehme ich jetzt auch wahr, dass auch immer mehr Abgeordnete zum Beispiel über psychische Erkrankungen sprechen. Ja. Oder darüber sprechen, jetzt hat ein Abgeordneter zum Beispiel mit seinem Partner von der SPD, mit seinem Partner ein Kind über Leihmutterschaft bekommen. Das hat er sehr transparent darüber gesprochen.
Ja.
Wir haben sogar ein schwules Paar in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die sich im Mandat sozusagen verliebt haben ineinander. Also es wird schon auch mehr darüber gesprochen, was ich sehr gut finde. Weil wie gesagt, eine Julia Klöckner erzählt uns ja auch in allen möglichen Magazinen, wie sie Weihnachten verbringt.
Welche Kugeln nutzen Sie? Ja, dein Mann hat es ja auch mal gemacht. Er hat ja auch über Depressionen gesprochen, was ich ja auch immer super wichtig finde, dass man das anspricht, weil es ja einfach noch nach wie vor ein sehr stigmatisiertes Thema ist. Darum, das ist mir gestern so, ist mir das eingefallen, weil ich dachte, irgendwie sind es ja Themen, die eine andere Wertigkeit haben.
Ja, das war also für ihn auch, ich spreche jetzt nicht für ihn, aber ich kann das auf jeden Fall sagen, dass es für ihn auch eine richtig, richtig gute Erfahrung war, weil er da gerade aus einer depressiven Episode raus war und dann irgendwann auch darüber gesprochen hat öffentlich und nach seinen Erzählungen noch nie so viel Feedback bekommen hat auf ein Interview wie zu dem, wie auf das und auch seitdem auch sehr, sehr stark engagiert ist für mentale Gesundheit und Schirmherr von Wochen für mentale Gesundheit ist und im Landtag sich dafür einsetzt, aber einfach natürlich unfassbar viele Menschen sich an ihn gewandt haben und gesagt haben, danke, dass das mal jemand öffentlich ausspricht. Und ich nehme auch wahr, dass seit einigen Jahren auch da sehr viel offener und vermehrt drüber gesprochen wird, auch wenn Menschen so in Hochleistungsberufen mal eine mentale Krise haben, dass sie das auch einfach aussprechen und auch eingestehen. Das ist ja der erste Schritt zur Verbesserung.
Redet ihr eigentlich viel über politische Themen, wenn ihr frei habt oder so? Also redet ihr über genau das auch?
Also wir reden schon auch über politische Themen, aber auch dann tatsächlich eher so, wie geht's uns gerade in dem Job, den wir tun?
Ja.
So, was sind auch vielleicht Grenzen, wo war es zu viel und so, wo wir jetzt, also wir streiten uns jetzt nicht über die Gesetzesreform X zum Beispiel, da denke ich auch dann so, das habe ich jetzt, 14 Stunden heute schon getan, das brauche ich jetzt nicht noch kurz vorm Schlafen gehen, aber das sieht er genauso und deswegen reden wir eher darüber, was Politik so mit uns macht und wie es uns geht.
Und was macht Politik so mit dir?
Oh, also, nailed it, die Frage, einfach genailed. Mich hat das auf jeden Fall kämpferischer gemacht. Also ich war eigentlich immer sehr, sehr, sehr schüchtern. Also richtig, richtig schüchtern.
Ja, du bist schon sehr auf Zack. Du bist schon sehr schnell.
Ja, ich habe mich früher noch nicht mal auf eine Bühne getraut, um irgendwie ein Gedicht vorzulesen in der Schule oder so. Also ich war nie eine Rampensau, nie.
Krass.
Und da habe ich über Politik, glaube ich, viel so nochmal auch gelernt, mir auch was zuzutrauen. Ich habe auch gelernt, dass es sehr, sehr viele Verbündete gibt in dieser Gesellschaft, die man erstmal gar nicht da vermutet, wo sie sind. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, eine hohe Frustrationstoleranz zu entwickeln, weil manchmal Sachen so eindeutig auf dem Tisch liegen und eigentlich man denkt, das ist doch jetzt so klar, wieso machen wir das jetzt nicht einfach?
Ja.
Und dann dauert das halt noch 3 Jahre oder so, bis halt mal andere sagen, okay, wir machen das jetzt.
In der freien Wirtschaft nennt man das, glaube ich, Hands-on-Mentalität.
Mhm.
Bist du das so? Bist du so ein Hands-on-Typ? Also im Arbeitskontext jetzt.
Kannst du das mal übersetzen?
Ja, so eine Macher-Typ.
Ach so.
Also schon? Du redest nicht viel, du machst dann lieber.
Ja, genau. Ne? Ich finde das ganz, also ich finde, es gibt ja zig auch so immer Diskussionsrunden, wo man dann immer erstmal die Lage der Welt beschreibt.
Ja.
Und das finde ich manchmal interessant, aber mich macht das immer sehr schnell unruhig, weil ich immer eher so denke, okay, was machen wir denn jetzt damit?
Ja, sehr gut.
So, und ich gehe dann irgendwie auch voran und sage, okay, ich schreibe da mal was auf und schreibe mal einen Antrag oder mache dies oder gebe mal ein Interview. Das ist manchmal ein Tempo, was halt, ich muss mich dann selber manchmal bremsen, weil ich irgendwie denke, okay, da bist du jetzt wieder vorgeprescht und und manchmal ist es besser.
Unser junger Wilder, so, das wird wahrscheinlich so im Bundestag über dich gesagt, ne? Der junge Wilde.
Ja, also manchmal, glaube ich, also höre ich auch so, das sagen die Leute ja zum Glück nicht offen, aber manchmal höre ich sowas wie, jetzt nervt er wieder mit dem und dem Minderheitenthema rum. So,
aber geil, das ist aber, glaube ich, ein Kompliment.
Genau, und ich denke dann auch so, ja, stimmt, tue ich, danke, weil es offensichtlich sein
besser
muss.
Besser als, von dem hört man ja gar nichts,
genau.
So nach dem Motto. Okay. Hast du das auch, dass du so eine tiefe Liebe für diese LGBT-Community empfindest?
Ja, total.
Ist das krass? Ja. Das merke ich dir nämlich schon so ein bisschen an, weil du ja auch sehr impulsiv über Themen redest und auch, man merkt ja auch an, dass du das liebst, was du tust, und das ist ja die beste Voraussetzung für alles, was man machen kann. Und ich glaube, das ist so eine Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir das lieben, was wir tun, und auch diese Menschen, ich kann mir keine bessere Community vorstellen, ja, die so, also das hört sich immer an, als würde ich über einen Rudel Hunde aus Rumänien reden, so dankbar ist dafür. Die haben echt Bock darauf, dass man sich einsetzt für Dinge.
Weißt du, das ist total interessant und das ist eigentlich so krass, weil diese Community ist ja einerseits, also struggelt jeden Tag damit, ja, dürfen wir so sein, wie wir sind, voll, dürfen wir so lieben und begehren, voll, wie sie sind. Und auf der anderen Seite haben diese Menschen einfach unfassbar viel erkämpft und erreicht, mhm, und damit auch, ja, eine Stärke entwickelt, mhm, die aber auch was total Positives hat. Ja. Ja? Also trotz vieler, glaube ich, diskriminierender Erfahrungen, mhm, eine Riesenstärke entwickelt, die Gesellschaft zum Besseren zu entwickeln. Jeden Tag.
Das ist eigentlich so schön, ne?
Total.
Hast du das,
das täte uns auch, glaube ich, gut, uns mal einzugestehen, was wir auch erreicht haben im Leben.
Ja.
Also was wir erkämpft haben, erstmal für, ja, uns persönlich, aber auch wahrscheinlich für andere. Und ich glaube, wir können alle wahnsinnig stolz aufeinander sein.
Ich finde, das ist auch schon allein im Kleinen, wenn man jetzt so von sich ausgeht, ist das schon krass. Also ich blicke auch auf eine Zeit mit meinen 36 Jahren, in denen das erste queere Paar in der Lindenstraße war. Und, ja, dann dachte ich so, damals dachte ich so, krass, das geht ja eigentlich gar nicht, und hatte auch so eine leichte internalisierte Homonegativität in mir. Und heute ist das so zum Glück viel präsenter. Und diesen Switch, den sehe ich manchmal und denke mir, mein Gott, haben wir viel erreicht. Und zum Glück ist es so geworden, wie es geworden ist.
Ja, guck dir mal an, wer heute alles im Bundestag sagt, ich bin schwul, lesbisch, bisexuell, trans. Ja. Wer das in der Wirtschaft sagt, wer das in den Medien sagt.
Damals Wovereit, Riesenthema.
Riesending. Ich bin noch sozialisiert, auch so ein bisschen so in den 90ern, wo eine Bettina Böttinger, die ich übrigens sehr verehre.
Ja, Grüße an Bettina.
Grüße an Bettina Böttinger. Ja. Die damals noch von Harald Schmidt, der damals so die Ikone des Unterhaltungsfernsehens war, total krass gedisst wurde wegen, nee, ihres Lesbisch-Seins und dann sich erstmal in die Sendung gestellt hat und ihm dann Paroli geboten hat und so.
Das
und
weiß ich gar nicht
was
mehr.
Diese krass. Frau auch, ja, einfach so in diesen 90ern auch an Mief weggeräumt, ja, hat.
Total.
Echt Hut ab.
Ähnlich Maren Kräumann, ja, die in einer Talkshow gefragt
Viel
wurde.
Liebe für Maren, ja, Kräumann.
Die in einer Talkshow gefragt wurde von der Talkerin, sagen Sie mal, Frau Kräumann, warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? Das ist so schlimm. Ich finde es wahnsinnig lustig, aber es ist gleichzeitig wahnsinnig traurig zugleich, wenn man sich als Talkerin anmaßt, sowas zu fragen.
Das ist unglaublich,
und
oder?
Ich glaub,
und ich glaube, ehrlicherweise, so bis vor ein paar Jahrzehnten war das einfach der gute Ton im, ja, deutschen, sicher, Fernsehen und einfach so der Mainstream. Ja. Ja. Also heutzutage kriegt man da einen auf den Deckel, zu Recht.
Ja, zu Recht. Wie komme ich jetzt von Deckel auf die Top-Reiseländer der LGBT-Community? Wahrscheinlich gar nicht. Deutschland ist in dem Ranking der beliebtesten Reiseländer für Menschen der LGBT-Community auf Platz 9, Sven. Was machen wir da? Es ist auf Platz 1 ist Malta, auf Platz 2 sind Kanada und Schweiz, auf Platz 4 Australien, Dänemark, Neuseeland, Portugal, Uruguay, auf Platz 9 Deutschland, Island, Spanien. Und UK.
Ja, Deutschland denkt ja immer, es ist so unglaublich fortschrittlich und progressiv. Nein.
Nein.
So ist es an viele andere Länder.
Wobei erste lesbische Dating-Show weltweit in Deutschland.
Das stimmt. Das stimmt. Ja. Da hat sich auch viel getan. Aber, ja, gerade so dieses Platz 9, das ist ja auch die, rechnen ja immer, was gibt es für rechtliche Fortschritte und so weiter. Und also ich bin der festen Überzeugung, wenn diese Wahlperiode vorbei ist und wir haben das umgesetzt, was wir noch vorhaben, dann gehen wir schon mal richtig an die Decke, unter die Top 5.
Meinst du?
Hoffe ich.
Also
ich habe das zumindest als Ziel ausgegeben und auch den ganzen Ministerinnen und Ministern gesagt, wir wollen doch unter die Top 5, oder?
Ja, ich würde so gerne, ja, auf Platz 1, Deutschland, Urlaub an jedem Ufer. Wir müssen uns ein paar Slogans überlegen, Sven, dass wir die Leute hier hinlocken, dass wir die ganzen Menschen der LGBT-Community nach Deutschland locken. Keine Zweifel in der
Sicher
Eifel.
Sicher an jedem Ufer, kein Zweifel in der Eifel.
So,
ja.
In der Lüneburger Heide haben nicht nur Frauen eine gute Zeit.
Zeit.
Du, ich glaube, ich weiß nicht, wer die Kampagnen macht, aber wir haben Zeit.
Ganz offensichtlich machst du sie.
Ja.
Ja, weil du hast die Slogans schon eigentlich.
Wir können loslegen. Wir können Deutschland zum Urlaubsstandort Nummer 1 machen.
Ja.
Ja, also das hat mich tatsächlich ein bisschen. Wo machen dein Mann, ich sage jetzt explizit dein Mann, wo machen dein Mann und du Urlaub? Was ist da so geplant oder was war in den letzten Jahren so der Hotspot?
Also wir machen tatsächlich, jetzt kommt der Grüne in mir durch, wir machen
Deutschland.
Genau.
Sehr
fast
gut.
Nur noch in Deutschland Urlaub. Ostsee, Nordsee, Inseln und so weiter. Rügen, Norderney, Sylt und so. Und wir machen aber seit einigen Jahren immer den Jahreswechsel auf Gran Canaria.
Oh.
Und da auch tatsächlich so an den ganzen Gay-Hotspots.
Ja.
Ja. Also die Dünen von Maspalomas sind uns nicht unbekannt.
Mhm.
Zum Beispiel.
Ja.
So, aber das ist so der einzige so Nicht-Deutschland-Urlaub, den wir eigentlich.
Gran Canaria ist schön. Kanarische Inseln grundsätzlich.
Voll.
Nicht toll. Ich habe lange Jahre habe ich immer meinen Eltern damals auf Fuerteventura Urlaub gemacht. Und es war immer, ist immer schön. Auch Surfen habe ich da gelernt.
Ja.
Was macht ihr? So Dünenwanderungen macht ihr dann da schön? Oder. Also Gay
Hotspot. Also man kann in den Dünen von Maspalomas auch wandern.
Ja. Auch wandern.
Ja.
Okay. Ja, schön.
Und zum Meer spazieren und.
Aber was macht denn Sven Lehmann so sonst? Also was, Sport, ne? Zumindest siehst du so aus.
Ein bisschen.
Ja?
Also ehrlich gesagt, weniger als ich gerne würde. Ich schwimme wahnsinnig gerne.
Schwimmen. Ja.
Yoga.
Oh, Yoga.
Ja.
Oh, sehr gut.
Mein Mann macht das sogar professioneller als ich, also in allen möglichen Studios in Köln. Ich mache es immer eher so abends vorm Schlafengehen.
Ach, okay. Mit so einem Pamela Reif Video bei YouTube oder so.
Nee, also ich habe vor 10 Jahren mal so ein paar Moves gelernt und die mache ich einfach jeden Abend. Ich glaube, jede Yoga-Lehrerin würde sagen, mach doch mal was anderes, aber ich mache die seit 10 Jahren immer dieselben.
Und die tun die dir gut?
Ja, so den Sonnengruß und so.
Weiß ich noch nicht mal, was das ist. Aber ich fange jetzt auch an. Ich habe eine Zehnerkarte, seit einem Jahr habe ich eine Zehnerkarte fürs Yoga und noch nie eingelöst. Ich muss das auch mal machen. So, Wahnsinn. Wie fühlt sich das mental dann bei dir an? Also bist du wirklich ausgeglichener dadurch?
Also ich habe jetzt so ein paar Regeln mir selbst gegeben, also zum Beispiel eine Stunde vorm Schlafen gehen alle elektronischen Geräte
aus,
also inklusive Laptop, aber auch Handy, Smartphone und so. Und dann irgendwie wirklich so richtig, also so ein bisschen so Viertelstunde Yoga und dann auch immer mindestens eine halbe Stunde noch lesen.
Ja.
Und zwar in irgendwas, was nicht mit Politik zu tun hat.
Aha.
So, und ich lese wie der Weltmeister, wie die Weltmeisterin.
Ja?
Ja.
So schnell? Also kannst du so einzelne Worte überspringen, weißt trotzdem, was da stattgefunden hat?
Ja, also ich lese viel und auch immer so quer. Ich habe immer so 3 Bücher, die da liegen, die ich immer so durcheinander lese.
Boah.
Genau.
Krass.
Weil ich so, also ich denke, ich habe zu wenig Zeit dafür und deswegen will ich umso mehr schaffen.
Ja, ja, ja.
Und dann bin ich auch irgendwie ganz, also nachtbereit.
Ja, ja, ich finde, das ist auch immer schön, wenn man dann liest und weiß nicht mehr, worüber man gelesen hat und dann kann man einschlafen.
Genau.
Das finde ich auch toll.
Ja.
Ja, also
okay. Irgendwas, was dich nicht herausfordert. Also ich würde zum Beispiel nie abends jetzt ein kompliziertes Sachbuch über die Geschichte des 20. Jahrhunderts lesen.
Okay. Beauvoir. Okay, ja. Nee, kann ich auch nicht lesen. Das verstehe ich auch nicht, wenn ich
Beauvoir habe ich sogar da liegen.
Ich weiß tatsächlich, dass du es auch gelesen hast. Simone Beauvoir, de Beauvoir, hast du auch in einem Interview gesagt, dass du das mal gelesen hättest. Weil ich glaube, ich eine Spiegeljournalistin, ein Journalist gefragt hat dazu. Das fand ich gut.
Also ich lese einfach sehr viel feministische Literatur.
Ja, du bist Feminist, habe ich auch gelesen. Es steht, glaube ich, in deiner Bio irgendwo drin.
Und Simone de Beauvoir ist natürlich so eine der intellektuellen Mütter der Bewegung. Und wenn ich die.
Ey, ich muss Sachen nachschlagen, wenn ich Simone de Beauvoir lese.
Ja.
Ich hatte die im Studium, ich habe ja auch Politik studiert, habe ich nicht verstanden. Und ganz schlimm war es, politische Theorie. Die hatten wir bei, jetzt habe ich den Namen vergessen, von diesem Systemtheoretiker. Alter Vater, habe ich mich gefragt, was das soll eigentlich. Aber gut, so ist es halt. Hattest du eigentlich eine Lieblingsströmung, also ein Lieblingsfach während des Studiums, während des Politikstudiums?
Ja, europäische Institutionen, also Europawissenschaften.
Okay. Ja,
ich habe auch da drin auch meine Examensarbeit geschrieben.
Ja.
Also so ganz kompliziert, wie das Europäische Parlament und der Rat funktioniert und wie die miteinander im Verhältnis sind und die Europäische Verfassung damals,
krass.
Ich sage mittlerweile meinen jungen Mitarbeitenden immer, damals war das so und so, damit meine ich dann die Nullerjahre übrigens. Und damals war ja noch Europa kurz davor, eine eigene Verfassung zu kriegen.
Ja, ja.
Und darüber habe ich zum Beispiel meine Examensarbeit geschrieben.
Krass, ach Examen. Ja. Ich war schon, glaube ich, der erste oder zweite Bachelorstudiengang. Ich habe meine Thesis über Familienpolitik geschrieben und ob die Maßnahmen okay sind. Die Effizienz und die Effektivität der Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Okay, schnarch.
Ey, gar nicht schlecht.
Ja. Also
ich habe ja sogar den Verdacht, dass diese ganzen Arbeiten werden ja gar nicht von den ProfessorInnen
korrigiert. Nur die Inhaltsverzeichnisse und das Fazit habe ich mal gehört.
Ja. Ja.
Ja. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, wir haben uns schon ganz viel Mühe gegeben. Ich finde großartig, was du machst. Apropos Mühe geben. Du gibst dir ja auch sehr viel Mühe in deinem Job. Es ist gut, dass es dich gibt. Es ist wirklich gut. Das müssen wir auch an dieser Stelle wirklich mal festhalten. Wir können alle sehr dankbar sein, dass du es bist, der diese Position bekleidet und diese,
kann ich jetzt gar nicht
dieses
mit umgehen.
Amt bekleidet.
Das ist wahnsinnig nett von dir.
Danke. Nee, aber weil ich finde, das ist auch einfach die Wahrheit. Und es ist, ich bin, glaube ich, außer Terry Reinke und Ricarda Lang, die übrigens mit mir verwandt ist, Terry Reinke, wusstest du das
Nein,
eigentlich?
Nein, das wusste ich nicht.
Ja, wir sind Großcousinen.
Wir sind Großcousinen. Mhm. Wow.
Wir haben uns tatsächlich während des Podcasts der Podcast hat uns zusammengebracht, weil meine Mutter irgendwann sagte, hör mal, ist ja toll, dass du mit Familien so eine Art Familien-Episode gemacht hast. Und ich so, wieso Familien-Episode? Ja, du bist ja mit Terry Reinke verwandt, das weißt du schon. Ne?
Und das sagst du mir jetzt?
Was? Ja, und die hab ich letztens noch getroffen und das war so toll. Die sind auch so zugänglich. Ich finde, das sind auch so zwei, und auch Ricarda, ganz, ganz tolle Persönlichkeiten. Mit dir inklusive, finde ich, sind das die Menschen, die sich für die Rechte einsetzen, die für LGBT-Rechte stehen, und das ist voll schön.
Danke.
Ich habe vor einiger Zeit was total Weirdes gehört, als ich mit Terry Reinke unterwegs war. Wir waren nach dem CSD, waren wir noch eine Kleinigkeit essen, und dann sagte sie mir, so guckte an sich runter und hat gesagt, ey, das ist doch total toll, dass ich hier in Flipflops unterwegs sein kann. Und da habe ich gesagt, wieso, was soll das denn, wieso Flipflops? Ja, weil in anderen Städten, wo es jetzt nicht so safe ist wie beim Kölner CSD, habe ich festes Schuhwerk an, um im Notfall wegzurennen.
Krass.
Das hat mich fertig gemacht, als ich das gehört habe.
Ja.
Warst du mal bei einem CSD, wo du sagst, boah, das ist eine ganz andere Nummer als hier in Köln?
Absolut. Also ich bin ja sehr auf sehr vielen CSDs, groß, klein, Ost, West, Süd, Nord. Habe mir auch vorgenommen, tatsächlich nächstes Jahr sehr viel im Osten unterwegs zu sein, weil die Lage da so bedrohlich ist. Mhm. Und was ich richtig krass fand, war, letztes Jahr war ich in Belgrad beim CSD, der auch von Start aus verboten wurde. Und dann haben wir das aber durchgesetzt, dass wir trotzdem marschieren durften. Und das war so bedrohlich, dass wir da von 300 Polizeibeamtinnen umschirmt waren. Und dann standen dann draußen die Skinheads und Hooligans, aber auch so orthodoxe Gläubige, die uns Kreuze entgegengehalten haben. Und da sind auch Menschen wirklich angegriffen worden. Wir hatten dann Glück, weil so viel Polizei da war. Aber das war eine bedrohliche Situation. Und das hat nochmal gezeigt, an vielen, vielen Orten in dieser Welt, das sind CSDs, sind Demonstrationen für die Existenz von queeren Menschen. Und das sollten wir nie vergessen, dass es hier auch wirklich um das Grund- und Menschenrecht geht, einfach dazuzugehören zu dieser Gesellschaft und auch solidarisch mit diesen Orten sein, wo Menschen wirklich ums Überleben kämpfen.
Ja, das ist eine ganz andere Nummer als den CSD, den wir jetzt aus Köln kennen oder Berlin kennen. Würdest du den Leuten raten, die wie mir auch einfach mal alle 7 Sachen zusammenzupacken und zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt mal nach Polen zum CSD?
Absolut. Also in Polen hat er jetzt zum Glück die Wahl, ein anderes Wahlergebnis rausgebracht. Und da steht jetzt ein Regierungswechsel hoffentlich an. Aber gerade Polen, ja direkt das Nachbarland von Deutschland, hat in den letzten Jahren sogenannte LGBT-freie Zonen erklärt. Und da sind zum Glück ganz, ganz viele hingegangen, haben da mit bei den CSDs demonstriert. Und das ist für die Menschen dort immer total wichtig, dass sie gesehen werden und auch spüren, es gibt europaweit eine Öffentlichkeit und ein Bewusstsein dafür. Und ich kann allen Menschen nur raten, auch mal CSDs zu besuchen, wo sich nicht alles easy anfühlt.
Ja, finde ich einen guten Hinweis, dass es natürlich nicht immer nur Party ist, ne? Sondern auch eben nach wie vor im Kern eine Demonstration. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du so mit Herz dabei bist und dass ich heute hier sein durfte im Wahlkreisbüro, im Büro Köln, haben wir eben noch gesehen, im Wahlkreisbüro Köln am Ebertplatz. Wie fühlst du dich nochmal zum Abschluss in Köln? Wie ist es so? Du bist ja, du bist nicht gebürtiger
ich
Kölner.
Ich bin gebürtig,
ne?
Troisdorf, also Speckgürtel von Köln, sage ich immer.
Speckgürtel.
Aber jetzt seit, ich muss kurz rechnen, über 20 Jahren Kölner.
Und Südstadt auch, ne? Das war dein Wahlkreis.
Mein Wahlkreis ist Südstadt und also der ganze Süden, Rodenkirchen, Lindenthal.
Das sind aber die schönen Ecken, hast du ja
raus. Der schönste Wahlkreis von Köln oder von Deutschland natürlich.
Ja, eigentlich Deutschland.
Und ich merke das immer, also wenn ich aus Berlin, ich bin ja einfach hauptberuflich natürlich in Berlin und die meiste Zeit, aber immer wenn ich mit dem Zug über die Hohenzollernbrücke fahre und irgendwie schon den Rhein und den Dom sehe, dann merke ich so richtig, mein Körper entspannt sich. Und ich denke so, jetzt steige ich aus und da sind freundliche Menschen und eine gewisse Wärme in dieser Stadt und Köln ist schon einfach wirklich ein Herzensort.
Ist ein Herzensort, aber hässlich, ne? Das kann man schon festhalten.
Ist so. Aber auch nicht überall, ne? Also,
außer die Südstadt.
Da sagt man ja immer Touris, wir haben auch schöne Ecken. Und dann sagen die immer, ja, wo denn? Und da muss man aber so ganz kompliziert erklären, wo der Park ist und so weiter. Ja.
Die Kölsche Riviera ist einer meiner Lieblingsorte in Köln. Da tanke ich immer auf.
Und bei mir der Stadtwald.
Stadtwald ist auch sehr schön. Da gehst du dann wahrscheinlich walken oder joggen.
Da gehe ich spazieren. Und da habe ich auch mal Tennis gespielt, mitten im Stadtwald.
Das hätte ich noch gedacht von dir. Hockey oder Tennis hätte
Tennis,
ich gedacht.
Tennis.
Wie lange? 15 Jahre?
So ich habe so als Jugendlicher sogar richtig so mit Verbandsliga und so gespielt und dann aber irgendwann aufgehört und jetzt ab und zu hole ich den Schläger nochmal raus und ja, es ist ein richtig, richtig guter Sport.
Ich würde sagen, dieses Gespräch, it's a match. lass uns irgendwann mal, darfst du das eigentlich, darfst du sowas machen, dass du mit Leuten wie mir Tennis spielen gehen würdest? Ist das Klüngel? Nee.
Nein, null. Ich hätte eher richtig Sorge, dass du mich richtig abziehst.
Ich glaube eher umgekehrt. Aber lass das mal machen, das wäre cool.
Aber
das
nur auf Sand. Ich bin so ein richtiger Sandplatz.
Da schlage ich mir immer das Knie auf. Sven, da kann ich nicht drauf. Ich brauche das
auf
Teppich.
Stolper ich immer. Ja. Wir müssen irgendein Zwischending. Granulat.
Oder so das, worauf die Kinderspielplätze immer gebaut sind. Das ist doch immer irgendwie so Teer, so weicher Teer.
Wo man hinfallen darf und es passiert nichts.
So Gummi
einfach. Da bin ich dabei.
Sehr gut. Dann freue ich mich sehr darauf, auf unser Tennismatch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr Lieben. Und alle weiteren Infos zu Sven findet ihr, wenn ihr googelt. Ihr wisst, wie man googelt, hoffe ich sehr für euch. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und alles, alles Gute. Und Daumen sind gedrückt, dass es mit dem Selbstbestimmungsgesetz jetzt zügig geht.
Ich danke dir für das schöne Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.